Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Heute startet für die deutsche Handballnationalmannschaft der Flieger in Richtung Kroatien. Es geht zur EM und dort wird die deutsche Mannschaft ja ihre Gruppenspiele ab Samstag in Zagreb bestreiten. Die Konkurrenz hat es durchaus in sich, aber die deutsche Mannschaft ist ja Titelverteidiger. Von daher sind die Erwartungen an sie auch nicht unbedingt klein. Wir gucken mal voraus auf die EM, was da alles so kommen mag, was aus deutscher Sicht wichtig ist und was auch sonst vielleicht an Favoriten und Topspielern da noch rumspielt. Mit unserem Handballexperten, mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Die deutsche Mannschaft als Titelverteidiger. Vor zwei Jahren hat sie die EM gewonnen und jetzt kehrt sie zurück zu diesem Turnier, hat auch schon eine Titelprämie ausgehandelt. 250.000 Euro soll es für das gesamte Team geben, wenn es denn klappt mit dem erneuten EM-Titel. Wie groß siehst du denn die Chancen, dass es klappt und dass diese Summe ausbezahlt wird?
Ja, also die Chance auf jeden Fall da. Also das ist aufgrund des Modus, muss man wirklich sehr genau gucken. Es ist wichtig, dass sie in ihrer Gruppe versuchen, möglichst alle Spiele zu gewinnen. Und ich denke, das ist auch machbar. Wenn man sich mal die drei Gegner anguckt, Montenegro, die waren bei den letzten bei großen Turnieren nicht mit dabei, beziehungsweise im letzten drei Olympia noch mit dazu zählt und sind der große Außenseiter in der Gruppe, können nur überraschen, sie können nur gewinnen. Sie haben ihren Topstar im Rückraum, Nicken Vukoboroschon, der ja mit Skopje im letzten Jahr Champions League-Sieger geworden ist. Und die anderen beiden Mannschaften sind durchaus gefährlich. Slowenien haben wir gerade bei der letzten WM gesehen, haben die sehr, sehr stark gespielt, sind bis auf Platz 4 nach vorne gekommen und haben wirklich überrascht, hat eine starke Abwehr, haben auch eine sehr erfahrene Mannschaft mit dabei gehabt. Problem ist dort jedoch, sie müssen zwei große Verluste beklagen. Und zwar ist das einmal der Star Juri Dolinec, der mittlerweile bei FC Barcelona spielt, und der Kreisläufer Matej Gaber wird auch fehlen. Also das heißt, zwei wichtige Säulen in der Mannschaft. Trotzdem sind sie der größte Konkurrent der deutschen Mannschaft, weil sie das trotzdem auch hinkriegen können, dass sie mit dem anderen gerade das hinkriegen bekommen. Markus Besiak, dort auch genannt, der als Spieler aus der deutschen Bundesliga, der auch mit dazu beitragen wird, es den Deutschen möglichst schwer zu machen. Ja, und dann noch Mazedonien. Und wenn die Mazedonier spielen werden in Kroatien, da bin ich mir sicher, da wird Stimmung sein wie sonst was. Also die Fans haben keine weiße Anreise, sie werden kommen, das wissen wir schon. Haben wir schon erlebt bei der WM in Kroatien, wo die auch sehr, sehr zahlreich erschienen sind und auch das den Deutschen sehr, sehr schwer gemacht haben und die Deutschen damals nur mit einem Tor gewonnen haben am Ende. Also von daher sollte man diese Mannschaft im Auge behalten, muss da natürlich auf Kirill Lazarov achten, der absolute Topster dieser Mannschaft, Rückraum-Rechtsspieler. Er hat Rekorde aufgestellt, wie sonst was, mit Toren bei den letzten Turnieren. Und sie haben auch einen guten Trainer jetzt bekommen in Raul González. Der ist mit Vardar Skopje Champions League-Sieger geworden und wird ab Sommer den Paris Saint-Germain trainieren. Also von daher ist er jemand, der viel Wissen hat, viel erreicht in letzter Zeit und er wird natürlich versuchen, die starke Abwehr hinzustellen, den Deutschen möglichst vor Probleme zu stellen. Und ich denke, wenn Deutschland diese Gruppe gewinnt, dann haben sie gute Chancen, auch wenn dann aus Gruppe D natürlich noch einige Top-Mannschaften dazukommen werden.
Gucken wir gleich mal drauf. Du sprachst die nahe Anreise oder die kurze Anreise für die Mazedonen an. Trifft natürlich auf Montenegro und Slowenien auch zu. Das sind ja alles Länder, die quasi direkt um Kroatien rumliegen. Und dann hat man auch noch die größte Halle bei diesem EM-Turnier erwischt in Zagreb, die 2009 renovierte, neu errichtete Arena, in der ja schon die WM dann ausgetragen wurde. 15.000 Zuschauer gehen rein. Das wird in allen drei Spielen Hexenkessel. Wie hat denn Christian Prokop die Mannschaft versucht, darauf einzustellen? Ist das überhaupt möglich, das unter nicht ganz Turnierbedingungen zu simulieren?
Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, das zu simulieren. Einige Spieler werden das mit Sicherheit auch wissen, weil wir auch einige Spieler ja dabei haben, die auch Champions League schon mal gespielt haben und die wissen, dass diese Fans wirklich sehr euphorisch sind, sehr enthusiastisch und ja, ich glaube, das ist schwer zu simulieren, das muss die Mannschaft selbst noch vor Ort erleben und dann, es wird schwierig und das ist aber auch was Gutes, was man sagen muss, weil man hat es ja bei der WM letztes Jahr gesehen, da hatte man alles gut gedacht, nach der Gruppenphase ist man gut durchgekommen und ist dann direkt im Achtelfinale ausgeschieden und hier ist es so, du musst in jedem Spiel zu 100% konzentriert sein bis zum Ende. Und das ist ganz wichtig, dass die Mannschaft sich dann dort nicht hängen lässt, weil wir haben es gesehen im Achtelfinale, da haben sie vielleicht schon das Tick zu sehr gesagt, okay, hey, das schaffen wir eigentlich locker gegen Katar und dann ist es ganz schnell zu Ende gegangen. Und genau das dürfen sie sich jetzt nicht erlauben. Deswegen ist das gut, dass wir drei Mannschaften haben, die dort auch aus der Nähe kommen, die viel Fans mitbringen werden und dass die Deutschen dann ja direkt alles bringen müssen, mental voll auf der Höhe sein müssen, um diese drei Mannschaften zu besiegen. Also von daher sehe ich das positiv, sehe ich das als Herausforderung, die deutsche Mannschaft aber auf jeden Fall leisten kann.
Wie schätzt du den deutschen Kader ein? Jetzt hat Christian Prokop ja nach den beiden Testspielen gegen Island, die ja deutlich gewonnen wurden, nochmal drei EM-Spieler von 2016 außensortiert. Finn Lemke, Rune Damke und Fabian Wiede, die sind eben nicht mehr mit dabei. Wir haben ja neulich über die Nominierung schon gesprochen. Wie würdest du aber insgesamt den deutschen Kader jetzt ohne diese drei mit dem, was jetzt da ist, einschätzen?
Der deutsche Kader ist trotzdem top. Also auch wenn jetzt diese drei natürlich auch wichtigen Säulen fehlen, aber sie haben trotzdem viel Qualität im Kader. Wenn man sich das mal anguckt, wen wir da mit dabei haben, den Julius Kühn, der aus 10, wenn der aus 10 Meter werfen kann und das Ding reinhaut, das ist schon eine absolute Wucht dort. Wir haben den weltbesten Linksaußen meiner Meinung nach in Uwe Gensheimer, der auch ja der einzige Linksaußen sein wird und ja auch der beste Torschütze in der Champions League ist, also spricht für seine Qualität. Wir haben ein gutes Torhüter-Duo mit Anni Wolf und mit auch Silviane Vetter. Gerade Anni Wolf wird in vielen Mannschaften noch aufgrund der letzten EM natürlich auch im Kopf sein. Also von daher, wir haben viel Qualität, auch auf in Kreisläuferpositionen im Rückraum, da ist viel Qualität vorhanden. Das heißt, ich werde mir gar keine Gedanken drüber machen, wenn es dann gegen die Top-Mannschaften geht mit ihren Top-Stars, sind wir vielleicht qualitativmäßig ein bisschen runter, aber wenn wir diese starke Abwehr hinkriegen wie 2016, dann müssen auch diese Mannschaften da durchkommen und da werden die auch ihre Probleme haben, gerade wenn auch die Torhüter drin sind. Also wir müssen uns vor keinem großen Konkurrenten verstecken.
Dann gucken wir nochmal auf den Modus. 16 Mannschaften am Start in 4 Gruppen aufgeteilt. Aus dieser Gruppenphase kommen die ersten 3 weiter in die Hauptrunde. Dort nehmen sie die Punkte gegen die ebenfalls qualifizierten Gegner mit. Dann geht es dort weiter und dort müssen sich nach 3 Spielen die 2 Besten herauskristallisieren, die dann eben ins Halbfinale einziehen und dann am Ende die Finalteilnehmer ermitteln und dort wird dann der Europameister gekürt. Wer sind denn aus den anderen Gruppen, wenn wir mal drauf gucken, die größten Konkurrenten für Deutschland oder vielleicht überhaupt die großen Favoriten? Schauen wir mal auf die Gruppe A. Da ist, glaube ich, der größte Favorit mit dabei, Kroatien. Nämlich, die wollen beim Heimspiel auf jeden Fall den Titel holen. Zusammen mit Schweden, Serbien und Island reingewürfelt. Das ist auch keine so einfache Gruppe.
Nee, das ist auf keinen Fall so eine einfache Gruppe. Natürlich Kroatien, sie wollen unbedingt den Titel holen. Sie haben dafür nochmal ja, den alten Trainerfuchs Lino Cervac zurückgeholt, der ja schon 2009 bei der WM, bei der Heim-WM der Kroaten nah dran war am Titelgewinn, aber am Ende doch knapp verloren hatte das Finale. Und das möchte er dieses Jahr besser machen. Er hat dafür sogar den Torhüter Miko Alilovic zurückgeholt, ein absoluter Topmann mit viel Erfahrung und den Kreisläufer Igor Vori, der ja auch schon viel Erfahrung hat, schon viele Schlachten gekämpft hat. Also von daher wird diese Mannschaft viel Qualität dabei haben, viele Topspieler. Und die große Frage ist im Endeffekt, wie fit ist Damago Duvnjak? Wenn er topfit ist, was er sein muss, dann kann es für diese Mannschaft wirklich sehr, sehr weit gehen. Aber wenn er dann halt noch nicht auf dem 100%igen Level ist, was auch verständlich ist aufgrund seiner Verletzung, er ist auch nicht so lange wieder im Ligabetrieb mit dabei beim THW Kiel, kann es für diese Mannschaft ein paar Probleme geben. Ich denke aber trotzdem, dass man sie auf keinen Fall außer Acht lassen sollte. Gerade in diesem, gerade zu Hause mit diesem Modus können sie es auf jeden Fall schaffen. Aber auch in Gruppe A haben sie es sehr schwierig. Sie müssen gegen Schweden spielen im letzten Spiel. Das ist für mich so ein bisschen der Geheimfavorit auf den Titel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Für mich haben sie das beste Torhüter-Duo von allen. Mit Mikkel Appelkind und Andreas Palicka, die ja schon in der HBL unglaubliche Leistung gezeigt haben. Und wenn der eine mal nicht da ist, ist der andere komplett stark da. Also die beiden muss man auch erstmal überwinden. Haben ansonsten ein junges Team mit nicht viel Erfahrung. Da haben kaum Spieler mehr als 3 Turniere gespielt. Das muss man mal gucken, wie sie damit klarkommen. Aber sie sind für mich so ein bisschen dieser Geheimfavorit einfach, weil ich meine, man kann das schwer sagen, weil die Schweden trotzdem noch viel Qualität haben mit einem Luca Nilsson zum Beispiel. Also da ist viel Qualität vorhanden, aber ist halt, wie gesagt, diese Erfahrung, die dort ein bisschen fehlt. Das kann Nachteil sein, aber kann auch ein bisschen beflügeln. Dann macht man gespannt auf sein Serbien. Ist so, für mich so ein bisschen die Wundertüte in dieser Gruppe. Sie haben starke Spieler mit Marko Vujin, Sago Šešum, Petar Georgic, Petar Nenadic, also absolute Topleistung. Aber sie kriegen es nicht wirklich hin, es immer auf die Platte zu zeigen. Zum Beispiel haben sie in der Vorbereitung jetzt gegen Schweiz verloren. Das ist auch nicht unbedingt Top-Class international. Also von daher darf man gespannt sein, aber auch hier kann halt die Fans ein großer Faktor werden. Wenn sie wirklich dann vor Ort da sind und die Spiele wirklich zu Hexenkesseln machen, dann kann diese Mannschaft beflügelt werden und dann können sie auch auf weit kommen, können auch Kroatien und Schweden besiegen. Also ich denke, diese 3 Mannschaften werden wahrscheinlich einziehen. Island, man hat es gesehen, sie haben gegen Deutschland Probleme gehabt und jetzt fällt Aaron Palmason aus, der absolute Topstar. Und sie sind jetzt Außenseiter, sie haben nichts zu verlieren, sie werden mit Sicherheit in jedem Spiel kämpfen, aber da muss wirklich alles stimmen, damit sie gegen einen dieser 3 Mannschaften gewinnen können.
In der Gruppe B, da ist der Weltmeister dabei, Frankreich zusammen mit Norwegen, Weißrussland und Österreich. Frankreich entsprechend natürlich auch der Favorit, aber die Norweger nicht zu unterschätzen. Bei den letzten beiden großen Turnieren immer im Halbfinale gewesen, dort dann aber zum Teil auch ein bisschen unglücklich ausgeschieden, da fehlte auch manchmal ein bisschen das Glück. Haben sie es in diesem Jahr? Kann man das vielleicht auch mal erzwingen? Sind die Norweger mittlerweile soweit?
Ich denke schon. Also die Norweger sind auf jeden Fall soweit, den Titel zu gewinnen. Und für mich sind sie auch der Favorit auf den Titel. Das muss ich sagen. Ist natürlich schwierig, klar. Aber sie haben unglaublichen Spieler. Sie haben einen absoluten Top-Trainer, Christian Berge, der wirklich diesen norwegischen Handball wachgeküsst hat. Das muss man so sagen. Und ja, natürlich braucht man auch Glück, um ins Finale zu kommen und dort auch zu gewinnen, klar, aber sie haben enorm viel Qualität. Der absolute Star ist Sander Sargosen, der wirklich ein unglaublicher Spieler ist und das trotz seiner jungen Jahren, absolutes Talent mit 21 Jahren, ist er schon der Star dieser Mannschaft, führt sie auch in den wichtigen Situationen, muss man so sagen. Sie haben weitere Top-Spieler in einem starken Kreis, aber mit Beate Mierhol, die haben zwei gute Torhüter hinten drin, mit Thorbjørn Bjørgerid, der ja ab nächster Saison bei dem SG Flensburg-Handewitt spielen wird, aber ich muss sagen, diese Mannschaft ist top dabei, haben viele Spieler und ja, sie treffen wieder in der Vorrunde auf Frankreich. Das haben die letzten beiden Turnieren schon gemacht, bei der WM, bei der EM. Die Franzosen sind für mich diesmal nicht der große Favorit. Sie haben nämlich einige Verletzungsprobleme. Ludovic Fabregas und auch Luka Karabatic werden ausfallen. Das sind beides wichtige Stützen, gerade im Innenblock. Die zu ersetzen, muss man wirklich gucken, dass man das hinkriegt. Sie werden es wahrscheinlich versuchen mit Cedric Zuhando und Adrien Dipondat. Haben auch Qualität auf jeden Fall. Vielleicht jetzt nicht die ganz große wie Fabregas und Karabatic, aber trotzdem werden diese französische Nationalmannschaft wieder alles geben. Und wenn man die Reihe sieht, die sie angetreten haben, müssen sie eigentlich den Titel gewinnen, weil sie haben 2006 gewonnen, 2010 gewonnen und 2014 sind sie in diesen 3 Jahren alle zu Europameister geworden. Also von daher werden sie auf jeden Fall mitspielen, aber da muss dann wirklich alles stimmen. Sie haben ja auch Nastis verloren, der Karriere beendet hat, und auch Thierry Omeyer wird auch nicht mehr mit dabei sein, aber trotzdem hat diese Mannschaft immer noch viel Qualität. Da muss man wirklich gesagt gucken. Ich denke, sie können auf jeden Fall mitspielen, ob es für den ganz großen Wurf reißt. Da bin ich einfach ein bisschen skeptisch, weil die Ausfälle von Karabatic, Fabregas und auch von William Akambre schwer wiegen können. Und dann in Gruppe B werden dann um 3. Platz Österreich und Weißrussland kämpfen. Das sind beides Teams, die so ein bisschen reinkommen werden, die wirklich überrascht haben, dass sie sich überhaupt qualifiziert haben. Österreicher, die sind für mich ein bisschen Mendes Außenseiter-Team, weil sie ein jüngeres Team haben ja einige Spieler dabei, die noch gar kein Turnier gespielt haben. Nur 6 haben bisher dabei gewesen. Das ist ein Thomas Bauer, ein Robert Weber, ein Alexander Herrmann, Nikola Bielik oder auch ein Romas Kevilavicius. Also sind nur viel wenig Spieler. Und die Weißrussen haben wirklich ein sehr junges Team, muss man sagen, haben einen starken Trainer mit dabei, mit Juri Schewtsov. Den Älteren wird das was sagen. Der ist mal deutscher Meister mit dem TBV Lemgo 1997 geworden und hat auch bei Rhein-Neckar-Löwen 3 Jahre trainiert. Ist auch ERF-Pokalsieger geworden mit Essen 2005. Also der wird diese Mannschaft auf jeden Fall pushen können. Die große Schwachstelle dort ist einfach so ein bisschen der Torhüter. Sie haben dort vor dem Turnier 5 Torhüter nominiert, um zu gucken, wer der Beste ist. Und die haben jetzt entschieden, Vivan Matzkewicz und Vihalos Saldatsenka. Also 2 Leute, die gut sein können. Matzkewicz spielt bei Brest und die haben ja schon für einige Furore gesorgt in der Champions League die Saison. Also sie können überraschen, sie können Platz 3 schaffen, aber da wird das direkte Duell entscheiden gegen Österreich.
Und außerdem im Favoritenkreis natürlich noch mit drin die Teilnehmer aus der Gruppe D, Spanien, Dänemark, und die sind zusammen mit Tschechien und Ungarn in dieser Gruppe D ausgelost worden. Wie siehst du da die Reihenfolge, wie siehst du die Rolle, die Spanien und auch die Dänen spielen können?
Ich sehe die Dänen ein bisschen vor den Spaniern, einfach aufgrund der großen Qualität, die sie haben. Sie haben auch sehr gute Torhüter, muss man sagen, Niklas Landin, Jannik Green, Kelvin Müller, sind alle 3 absolute Torhüter, haben auch viele Stars wie Mikkel Hansen, Rasmus Lauge-Schmidt, Hans Lindberg, René und Henrik Toft-Hansen. Also das sind alles Top-Spieler und sie haben einen neuen Trainer mit Nikola Jakobsen, der entsprechend motiviert sein wird, den Platz 10 von der letztjährigen WM vergessen zu machen, und sie haben die Qualität einfach dazu. Ich denke, wenn sie es hinbekommen, können sie es schaffen. Nikola Jakobsen ist ja ein Fuchs, ein absoluter Trainerfuchs, und dann darf man gespannt sein, was er in den kurzer Zeit bis zur EM geschaffen hat, was er den Spielern an Philosophie schon einflößen könnte, wie es aussehen soll, wie sie spielen wollen. Und der wird auf jeden Fall eine gute Abwehr hingestellt werden. Das ist ja ein bisschen das Markenzeichen von Nikola Jakobsen. Und dann im Angriff haben die so viel Qualität, dass sie immer irgendwie Tore erzielen werden mit Mikkel Hansen, aber auch Rasmus Lauge-Schmidt sind wirklich 2 Top-Leute, die immer im 1 gegen 1 ein Spiel entscheiden können. Die Spanier sind so ein bisschen, weiß ich nicht genau, was ich von ihnen halten soll. Also sie haben ein bisschen überrascht schon vor der EM mit der Nicht-Nominierung von Viktor Tomasch, den absoluten Kapitän, Leader dieser Mannschaft, der nicht nominiert wurde. Da hat Jordi Ribera wirklich alle überrascht. Aber trotzdem können sie um die Medaillen mitspielen, weil sie immer noch viel Qualität haben. Johan Caneas zum Beispiel genannt, aber auch 2 starke Torhüter in Peres de Vargas vom FC Barcelona und Rodrigo Corrales, der bei Paris spielt. Also diese Mannschaft soll man auf keinen Fall außer Acht lassen. Die Spanier sind immer heiß, zumal sie jetzt bei der letzten EM ja nicht mit dabei war, 2016. Wollen sie es besser machen? Sie sind auf jeden Fall in der Hauptrunde dabei. Ich denke, da muss schon alles schief gehen, dass sie nicht mit dabei kommen. Und wenn man sich die anderen beiden Mannschaften anguckt, Tschechien und Ungarn, die Ungarn haben ja, kann man schwer einschätzen. Sie haben einen Umbruch jetzt gehabt. Laszlo Nasz ist nicht mehr mit dabei, ist er zurückgetreten nach der WM letztes Jahr. Aber auch Spieler wie Nando Faschekas, Pejas Guldas, Guljas, so, Szabolcs Szubay und die Ivanschik-Brüder sind nicht mit dabei, sind nicht nominiert worden vom neuen Trainer Lubomir Vranjes, der ja auch ein Trainer ist bei Veszprém, und der setzt auf einen jüngeren Kader, auf einen etwas unerfahrenen Kader. Der absolute Star wird dort sein, Marte Leka, der bei, auch bei Veszprém ja spielt und insgesamt zweitbester Torschütze in der Champions League ist und diese Saison wirklich aufgeblüht hat und bewiesen hat, dass er ein absoluter Topspieler sein kann. Und auf Rückraum rechts wird es dann auf Gabo Anschin ankommen, der auch bei Veszprém spielt und von Lajon Nats als sein Nachfolger auserkoren wurde. Also man darf gespannt sein auf diese Mannschaft, die mit Sicherheit überraschen kann, die man auch nicht außen unterschätzen sollte, aber für den ganz großen Wurf sehe ich sie noch nicht so weit. Und die Tschechen sind das Außenseiter-Duo in dieser und Außenseitermannschaft in dieser Gruppe. Sie haben ein Trainer-Duo mit Daniel Kubisch und Jan Philipp, also zwei wirklich sehr Bundesliga-erfahrenen Trainer, die schon viel, viel gesehen haben. Müssen aber auf einen wichtigen Spieler verzichten. Und zwar der Rückraum-Mittelspieler Thomas Babak wird fehlen. Er hat sich verletzt gehabt und er war so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt dieser Offensive. Und jetzt müssen ihn Roman Bevcar vom HCL Florenz ersetzen, aus der zweiten Liga, und Andrej Straller aus St. Gallen. Also muss mal gucken, wie sie es hinkriegen werden. Man sollte auf jeden Fall Pavel Horak im Auge behalten. Der Rückraum-Linksspieler von Meshkov Brest hat auch schon für viele Furore gesorgt diese Saison. Und wer wieder mit dabei ist, das werden einige, werden es vielleicht hören, den Namen noch kennen, Martin Galia. Es ist schon 39 Jahre alt, war jahrelang in der Bundesliga und er ist wieder nominiert worden von den beiden. Und auch er ist ein Torhüter, wenn der heiß wird, dann kann er auch schnell das Tor so zumauern, dass sie überraschen können. Aber wie gesagt, für mich sind sie der Außenseiter. Und Deutschland wird schwierig haben gegen, ja, wenn es so kommen sollte, Dänemark, Spanien und Ungarn, werden sie wirklich kämpfen müssen, dass sie dann dort auch entsprechend sich die ersten, eines von den ersten beiden Plätzen sichern können.
Die Handball-EM in Kroatien natürlich in den nächsten Wochen bis zum 28. Januar, bis zum Finale. Wichtiges Thema hier bei uns auf meinsportradio.de. Wir bleiben dran am Handball und werden euch auf dem Laufenden halten über alles, was dort in Kroatien passiert. Vielen Dank an Sebastian Mühlenhof und der Hinweis, ein zweites, noch fast noch wichtigeres und noch füllenderes Thema bei uns im Programm. Natürlich das erste Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres. Die Kollegen von Chip in Charge, die sehen es schon in den Startlöchern, werden sich heute dann um die Auslosung kümmern und unser Kollege Philipp Joubert, der ist vor Ort bei den Australian Open in Melbourne und wird euch aus erster Hand zusammen mit unserem Kollegen Andreas Thies jeden Tag die Highlights des Tages zusammenfassen und alles analysieren, was in Melbourne gegen den Ball schlägt. Daily Down Under, so heißt das Ganze, und hier gibt's noch einen kleinen akustischen Vorgeschmack darauf.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de.